Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Ich gäbe etwas drum, wenn nachher einige nach Hause gehen und sagen können, ich habe verstanden, was das für mein Leben heißt. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Schauen wir zuerst auf den Zusammenhang, in dem diese Aussage steht. Das Thema des Römerbriefs ist ja die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die einen Menschen passend macht vor Gott und für Gott. Die Gerechtigkeit, mit der man vor Gott bestehen kann am Tage des Gerichts. Gerechtigkeit Gottes. Das Alte Testament spricht hauptsächlich von der fordernden Gerechtigkeit Gottes. Gott ist ein heiliger Gott und er fordert Gerechtigkeit von den Menschen. Wenn ein Mensch zu Gott passen will, muss er einem bestimmten Maßstab genügen. Er muss einem Anspruch genügen. Fordernde Gerechtigkeit Gottes. Und die haben wir im Gesetz des Mose, im Alten Testament. Das ist der vollkommene Gottesmaßstab. Wenn sich ein Mensch messen will, wenn er so sein will, dass er zu Gott passt, dann muss er das Gesetz erfüllen. Und zwar vollkommen, hundertprozentig, ganz. Jakobus sagt, wer das ganze Gesetz erfüllt und sündigt nur an einem, der ist es ganz schuldig. Das ist der fordernde Gerechtigkeitsanspruch Gottes im Alten Testament. Und vor diesem Hintergrund entfaltet das Neue Testament das Evangelium. Und das Evangelium, möchte ich einmal so ausdrücken heute Morgen, ist die schenkende Gerechtigkeit Gottes. Merkt ihr, was für ein Unterschied? Im Alten Testament die fordernde Gerechtigkeit Gottes, die kein Mensch erfüllen kann. Kein Priester, kein Bischof, kein Papst, niemand. Keine Mutter Teresa, niemand kann die fordernde Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Aber Gott hat eine schenkende Gerechtigkeit. Er will uns die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, die uns passend macht, schenken. Und das haben wir im Römerbrief gelesen, in Kapitel 3, Vers 24, wo es heißt, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind alle ohne Ausnahme Sünder, getrennt von Gott und haben nicht mehr die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, das heißt geschenkweise, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, gerecht aus Gnade. Schenkende Gerechtigkeit Gottes, Glaubensgerechtigkeit. Gott schenkt sie uns, wenn wir sie im Glauben nehmen, wenn wir sie haben wollen, wenn wir aufhören, an uns selber zu glauben, an unsere Gerechtigkeit und uns dafür mit Gottes Gerechtigkeit beschenken lassen. Die schenkende Gerechtigkeit. So, davon hat Paulus gesprochen in den ersten Kapiteln, vor allem Kapitel 3, und dann führt er aus in Kapitel 4 bis 8, 5 bis 8, die Auswirkungen dieser geschenkten Gerechtigkeit. Die kannst du ruhig ganz aufdecken, die Folie, Johannes. Da haben wir nur im Überblick die Kapitel 5 bis 8, dass wir den Zusammenhang sehen. Die Auswirkungen. Gott hat uns in Jesus Christus seine Gerechtigkeit geschenkt. Und darum sind wir frei vom Zorn, weil wir Friede mit Gott gefunden haben. Gottes Zorn hat sich auf Golgatha entladen und nicht mehr über uns, frei vom Zorn. Wir sind nach Römer 6 frei von der Macht der Sünde, durch das Mitgestorbensein mit Christus. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind dem Bösen gestorben, der Sünde. In Römer 7 wird uns gesagt, wir sind frei vom Gesetz, auch durch das Mitgestorbensein mit Christus. Diese Ansprüche des Gesetzes, die können uns nicht mehr erdrücken, weil Christus hat sie erfüllt und wir sind diesem Gesetz gestorben mit Christus. Und das heißt, wir sind auch dem Guten gestorben. Dem Bösen sterben, das leuchtet allen ein. Aber Römer 7 hat uns gezeigt, dass wir auch dem Guten sterben müssen. Auch dem, dass wir meinen, wir könnten doch das Gesetz erfüllen. Wir könnten doch so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Wir müssen auch dem Guten sterben. Und wir haben dann in Römer 7 noch gesehen, dass ein Christ zwei Naturen hat. Den alten Menschen, die alte Natur, die sündig und verloren ist. Und eine neue Natur, Christus in uns, ein neues Leben. Und nun in Römer 8, das Kapitel, das wir heute beginnen, zeigt uns der Apostel Paulus noch eine weitere wunderbare Auswirkung dieser geschenkten Gerechtigkeit. Wir sind auch frei vom Tod. Das ist nur konsequent, wenn wir frei sind von Sünde und Gesetz, dann sind wir auch frei vom Tod durch das Leben im Geist. Durch dieses ewige Leben, das durch den Heiligen Geist in uns hineingekommen ist, sind wir frei vom Tod. Danke. Paulus beginnt dieses Kapitel, Römer 8, mit diesem fundamentalen Satz. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist wie wenn er einen Strich drunter macht unter das bisher Gesagte, gerade auch unter das, was in Römer 7 gesagt war, dieses Kämpfen und Ringen und Laufen und Machen und so weiter. Und trotzdem, er zieht einen Strich drunter, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Schaut, das Neue Testament zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass es nur zwei Kategorien von Menschen gibt. Ich meine jetzt nicht evangelische und katholische, ich meine nicht Kranke und Gesunde, Alte und Junge, Gebildete und weniger Gebildete. Man könnte die Menschheit in 100 Kategorien einteilen, aber die Bibel zeigt uns zwei wesentliche Kategorien. Menschen sind entweder in Adam oder sie sind in Christus. Das sind die beiden Hauptkategorien der Bibel. In Adam oder in Christus. Und auch hier in diesem Raum sind nur Menschen, die entweder in Christus sind, viele von uns sind in Christus, aber vielleicht auch Einzelne, die noch in Adam sind. In Adam sein heißt sündig sein, ungerecht, verloren und verdammt vor einem heiligen Gott. In Christus sein heißt heilig, gerecht, unantastbar, unanklagbar bis in alle Ewigkeit. Obwohl an uns noch Fehler sind und Versagen und Schwachheit, aber eine neue Stellung Gott gegenüber in Christus. Warum sind einige noch in Adam? Adam sündigte im Garten Eden, er wurde hinausgewiesen, er zeugte Nachkommen, die ebenfalls Sünder waren, und wir sind auch seine Nachkommen. Wir sind in Adam geboren, und wir leben in Adam und wir sündigen in Adam und eines Tages werden wir in Adam sterben. Es werden jede Woche Menschen beerdigt hier in Mannheim, die sind in Adam geboren und die werden in Adam beerdigt. Und das heißt, sie sind verloren vor einem heiligen Gott. Aber wir müssen nicht in Adam bleiben. Wenn wir Gottes Wort Recht geben und unsere Selbstgerechtigkeit aufgeben und unsere Sünde und Verlorenheit zugeben, und dann die geschenkte Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus annehmen, dann sind wir errettet. Dann sind wir in Christus, eine neue Kreatur. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Die Bibel sagt nicht, ist jemand in Christus, dann macht er keinen Fehler mehr. Oder dann sieht man keine Schwachheit mehr an ihm. Dann kann er nicht noch in Lauheit und Trägheit kommen oder was auch immer. Nein, das sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt, ist jemand in Christus, dann ist etwas grundlegend Neues mit ihm passiert. Er hat eine neue Stellung vor Gott. Er ist in Christus. Gott sieht ihn nicht mehr, wie er früher war in seinen Sünden, sondern Gott sieht ihn nur noch in seinem geliebten Sohn. Das ist wie wenn ein Kind unter den Rock seiner Mutter krabbelt oder unter den Mantel sich versteckt und irgendeine Gefahr ist da und dann sieht man nicht mehr das Kind, man sieht nur noch die Mutter. Und so haben wir uns in Christus verborgen Und wir sind völlig eingehüllt in seine Gerechtigkeit. Wir sind in Christus. Wir sind identifiziert mit ihm zusammengewachsen. Und für solche Leute gilt diese Aussage. Von denen schreibt Paulus, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die Luther-Übersetzung kann an der Stelle sehr, sehr irreführend. Ich meine, die alte Luther, die hat gesagt, jetzt gibt es nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Oh nein, Verdammliches ist an uns noch genug. Sündiges, Versagendes und so weiter. Das ist ein Unterschied. Aber es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Ich habe nachgeschaut in den dicksten Büchern, die ich überhaupt besitze, was das genau heißt, das Wort, das hier steht, das griechische Wort Katagrima. Und das meint nicht nur Verurteilung, sondern das Ergebnis des verurteilenden Handelns. Also wenn da einer vor Gericht steht, da meint es nicht nur, dass er jetzt verurteilt wird, sondern auch das, was jetzt auf die Verurteilung folgt, nämlich die Strafe, die Verdammnis. Das meint das Wort. Es gibt keine Verdammnis. Und wichtig ist, dieses Wort wird im Neuen Testament nur von göttlicher Verurteilung oder Verdammnis gebraucht. Nur von Gott. Gott ist der Richter. Und niemand anders kann einen Menschen verdammen. Auch der Teufel nicht. Nur Gott kann Menschen verdammen. Nur er. Es wird nur von Gott gebraucht. Das heißt, mein Gedächtnis, es kann mich schon verdammen, aber das spielt keine Rolle, wenn die alten Sachen wieder hochkommen wollen. Gerade wenn man krank ist und schwach ist oder gar wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen wollen. Wie oft habe ich das schon gehört, dass dann die Sachen wieder hochkommen wollen, aus der Jugendzeit unter Umständen. Das Gedächtnis kann uns verdammen, aber zählt nicht. Mein Gefühl kann mich verdammen. Habe ich mich richtig verhalten dem gegenüber? Habe ich mich im Blick auf die Entscheidung, die ich getroffen habe, richtig entschieden? Mein Gefühl kann mich verdammen, aber das ist nicht objektiv. Mein Gewissen kann mich verdammen. Habe ich nicht versagt in dem Bereich, in der Erziehung der Kinder oder in der Ehe oder im Beruf oder wo auch immer habe ich versagt? Andere Menschen können mich verurteilen oder verdammen und sagen, Mensch, was der da macht, das ist ja das Allerletzte. Das mosaische Gesetz kann mich verdammen. Der Teufel kann mich anfechten und verurteilen. Aber nun höre, Gott wird dich niemals mehr verdammen. Es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Weißt du warum? Weil Gott seinen Sohn verurteilt und verdammt hat an deiner Stelle und an meiner Stelle. Weil Gott seinen Sohn an dieses furchtbare Kreuz gegeben hat. Weil Jesus dort hing mit Nägel in seinen Wunden und Speichel in seinem Bart. Darum, weil Gott Jesus verdammt hat, darum verdammt er dich und mich nicht mehr, wenn wir in Christus sind. Wir sind gerecht geworden vor Gott. Wir sind gerechtfertigt worden. Das ist so ein Begriff, Rechtfertigung. Wir gebrauchen das meistens, naja, wenn mich einer beschuldigt, dann rechtfertige ich mich, dann wende ich das ab und entgegne das und so weiter. So meint es nicht Rechtfertigung, sondern Rechtfertigung meint, ich bin gerecht gemacht worden durch die schenkende Gerechtigkeit Gottes. Und das zeigt der Römerbrief wie kein anderer Brief in der Bibel. Wir wollen mal im Überblick anschauen, wie das der Römerbrief entfaltet, ja, dass wir wirklich gerecht geworden sind vor Gott. Nicht in unserem Gefühl. Unser Nervenkostüm, das wird uns was anderes sagen manchmal. Aber die Bibel sagt es uns, die objektive Wahrheit Gottes. Und zwar sagt unser Römerbrief, wir sind durch die Gnade Gottes gerechtfertigt worden. Römer 3, 24. Durch die Gnade Gottes. Die Rechtfertigung ist ein freies, unverdientes Geschenk. Dann heißt es in Römer 4, 25, dass wir durch die Kraft Gottes gerechtfertigt worden sind, nämlich durch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Durch diese Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes, sind wir gerechtfertigt. Dann sagt Römer 5, Vers 1, wir sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott Viertens sind wir durch das Blut Jesu gerechtfertigt worden. Römer 5, Vers 9. Durch das Blut Jesu Christi. Das kostbare Blut Jesu war der Preis unserer Rechtfertigung. Billiger ging es nicht. Das Blut Jesu musste vergossen werden. Und in Römer 8, 33, wir sind durch Gott gerechtfertigt worden. Da wird es so zusammengefasst. Durch Gott, er ist es, der uns gerecht gesprochen hat. Wer will uns verdammen? Wer will uns anklagen? Gott hat uns gerecht gesprochen. Und dann ist etwas Wichtiges, das oft vergessen wird. Die Bibel sagt uns auch, wir sind aus Werken gerechtfertigt. Und keine Angst, nun werde ich nicht katholisch, aber das ist die biblische Lehre. Jakobus 2, 24 sagt, dass ein Glaube ohne Werke tot ist und dass die Werke der sichtbare Beweis sind, dass jemand wirklich glaubt und somit gerechtfertigt ist. Und auch der Römerbrief lehrt es. Paulus spricht nicht nur vom Glauben, Paulus spricht von Werken. Lest die Kapitel 12 bis 15, da sind die Werke im Römerbrief. Aber sie kommen hinterher, nach dem Glauben an Jesus. Dann folgen die Werke nach, in der Reihenfolge. Also, gerecht geworden vor Gott, gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Nicht, weil wir uns das wünschen oder einbilden. Gott hat es getan und sein Wort bezeugt es uns. Deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Aber uns ist nicht nur die Rechtfertigung als der Anfang des christlichen Lebens geschenkt, nein, uns ist noch unendlich viel mehr geschenkt. Gott will nicht nur einen guten Anfang. Gott will Wachstum, Gott will Reife, Gott will uns zum Ziel bringen. Ich glaube, es war Billy Graham, der einmal gesagt hat, Gott wendet 5% seiner Energie auf, um einen Menschen zum Glauben zu bringen. Aber dann 95% seiner Energie, um diesen Gläubigen durch alle Klippen und Hürden der Nachfolge hindurch bis zum Ziel zu bringen. Wir freuen uns immer, wenn Menschen sich bekehren, aber dann beginnt ein langer Glaubensweg unter Umständen mit viel, viel Kampf und Anfechtung. Aber Gott ist treu und er will zum Ziel bringen. Er hat uns noch mehr geschenkt. Er hat uns nicht nur den Anfang, die Bekehrung geschenkt, die Rechtfertigung. Nein, Paulus sagt im selben Kapitel, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Wollen wir uns einmal im nächsten Gedankengang vor Augen führen, was uns Gott in Christus alles geschenkt hat. Es ist nicht nur die Rechtfertigung, sondern unendlich viel mehr. Zuerst, ich folge jetzt hier einem Aufbau von William MacDonald, zuerst hat er uns die Errettung geschenkt. Wir sind errettet von Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt. So hat es Walter Klach immer gesagt. Errettet von Sünde, Tod, Hölle, Teufel und Welt. Was ist dagegen Gold und Silber dieser Welt? Errettet zu sein für Zeit und Ewigkeit. Dann zweitens, wir sind wiedergeboren oder von oben geboren. Bei unserer Wiedergeburt haben wir eine völlig neue Natur erhalten, das Leben aus Christus. Wir sind wiedergeboren. Dann sind wir gerechtfertigt worden. Gott selbst hat uns für gerecht erklärt. Wir durften, im Bild gesprochen, die schmutzigen Lumpen unserer Gerechtigkeit ablegen und sind nun mit der Gerechtigkeit Gottes bekleidet worden. Unsere Stellung in Christus vor Gott ist so vollkommen, dass uns niemand mehr jemals verdammen kann. Auch Gott wird es niemals tun. Wir sind gerechtfertigt worden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dann haben wir die Vergebung unserer Sünden empfangen. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Gott hat versprochen, dass er ihrer nie mehr gedenken will. Er hat sie in die Tiefe des Meeres geworfen. Unsere Sünden sind vergeben. Dann fünftens, wir sind mit Gott versöhnt. Zwischen Gott und uns besteht nicht länger Feindschaft. Am Kreuz von Golgatha wurde Frieden gemacht durch das Blut Jesu Christi. Versöhnt mit Gott. Das Wort versöhnt heißt, wir sind zum Sohn gemacht, zu Söhnen gemacht, versöhnen, jemanden in die Sohnschaft hineinbringen, versöhnt. Sechstens, wir sind in Christus auch geheiligt. Jetzt geht es weiter. Geheiligt. Gott hat uns von der Welt abgesondert, damit wir fortan ihm gehören. Gott möchte uns mehr und mehr in das Bild Jesu Christi umgestalten. Gott freut sich so sehr an seinem geliebten Sohn, dass er noch viele andere Jesus ähnlich machen möchte, dass sie auch so werden wie sein geliebter Sohn, dass sie umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi, wachstümlich. Nicht schlagartig, wachstümlich. Ein lebenslanger Prozess der Heiligung, der Umgestaltung, des Jesus-Ähnlichwerdens und des Verfügbar- und Brauchbarwerdens für ihn. Siebtens, als Unterpfand für das noch folgende Erbe ist uns der Heilige Geist geschenkt worden. Genauso gewiss, wie uns der Heilige Geist gegeben wurde, so gewiss werden wir einst auch das himmlische Erbe empfangen. Unterpfand. Ich habe es vor Jahren schon mal gesagt, was Unterpfand heißt. Kurz nach dem Krieg, als in der DDR, die damals entstand, noch alles fehlte, Butter und Zucker und Kleidung und Schuhe, da haben viele im Westen zu ihren Verwandten in den Osten Sachen rübergeschickt, jahrelang. Und es fing an, und Schuhe wurden am meisten gebraucht. Die Kinder liefen oft mit Lumpen an den Füßen, ja, weil sie keine Schuhe hatten. Und da war eine Familie, die schickte auch ihren Verwandten Schuhe rüber. Die kamen nicht an. Warum? Weil die Zollbeamten, deren Kinder hatten auch keine Schuhe. Und dann waren sie weg. Nochmal Schuhe rübergeschickt. Sie kamen nicht an. Und dann hatte die Familie eine Idee. Und dann haben sie in das nächste Päckchen nur einen Schuh reingemacht. Der kam an. Mit einem Schuh konnte der Zollbeamte nichts anfangen, ja. Der kam an. Und dann haben sie eine Karte gekriegt, der Schuh ist angekommen. Und das war der Unterpfand. Jetzt kommt der nächste Schuh auch an. Ja, es war Unterpfand. Und so sagt die Bibel, wir haben als Unterpfand den Heiligen Geist bekommen. Der erste Schuh ist angekommen. Der innere Mensch ist erneuert. Christus wohnt in uns. Und jetzt kommt der andere Schuh auch dran. Unser Leib, der wird auch noch erneuert. Ganz gewiss, so gewiss, wie der erste Schuh angekommen ist. Nur ist das noch viel gewisser wie mit dem Schuh. Ja, könnte ja doch mal einer gerade nur einen brauchen, aber normalerweise nicht. Also als Unterpfand haben wir den Heiligen Geist. Achtens, der Heilige Geist ist uns auch als Siegel Gottes geschenkt worden. Darüber hat Johannes neulich gesprochen und ich glaube, viele von uns haben das noch in guter Erinnerung. Wir sind versiegelt worden. Wir sind Eigentum des Königs aller Könige. Wir sind in dem Geliebten angenehm gemacht worden. Epheser 1,6 hat Fred vorhin gelesen. Wir sind angenehm gemacht worden. Das heißt, wir werden genauso lange von Gott angenommen sein, wie Christus angenommen sein wird. Immer und ewig. Gott hat uns angenommen und er wird uns nie mehr loslassen. Seine Treue ist groß. Am Anfang unseres Lebens steht die Gnade Gottes, am Ende unseres Lebens steht die Treue Gottes. Zehntens, wir sind in Christus vollkommen gemacht worden. Kolosser 2, vollkommen gemacht worden. In dem Sohn Gottes besitzen wir alles, um für den Himmel passend zu sein. Unsere Stellung in Christus könnte nicht vollkommener sein. Nichts kann diese vollkommene Stellung noch weiter verbessern. Wir können nie vollkommener werden als in Christus. Wir sind Kinder Gottes geworden, elftens. Wir dürfen den Gott des ganzen Universums aber lieber Vater nennen. Wir gehören zur weltweiten Familie Gottes. Und alle wirklichen Christen auf der Erde sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Ganz gleich, in welcher Gemeinde sie stehen oder auch wenn sie in keiner Gemeinde sind, wenn sie Christen sind, sind es unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und wir sollten sie lieben, Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus. Zwölftens, Wir Gläubigen werden von Gott genauso geliebt wie Christus. Seine unwahrscheinliche Wahrheit. Wir werden von Gott genauso geliebt wie Christus, wie er Christus liebt. Im hohepriesterlichen Gebet betet unser Herr im Schatten des Kreuzes, dass du sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Gott liebt uns in Christus, seine Kinder, genauso wie er seinen Sohn liebt, ohne Abstufung, genauso. Wir sind als Christen Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, sagt der Römerbrief. Alles, was Gott besitzt, alles, teilt er mit uns. Er wird nichts zurückhalten. Wir werden alles erben. Das scheint uns unglaublich, aber es ist wahr. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Gott wird alles mit uns teilen. 14. Wir sind als Gläubige so beschenkt, dass wir auch jederzeit Zugang zu Gott haben. Zugang, Zutrittsrecht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit dürfen wir bei dem allmächtigen Herrscher des Universums Audienz haben. Was für ein Vorrecht. Wie stolz sind Menschen manchmal, wenn sie zu irgendeinem Politiker vorgelassen werden oder zum Bürgermeister oder so. Was ist das für ein Klacks gegen uns? Wir haben mit dem König aller Könige ständig Kontakt und Audienz bei ihm. Wir sind als Gläubige Gegenstand der beständigen Fürsorge unseres Herrn Jesus. Ständiger Gegenstand seiner Fürsorge, das sagt uns der Hebräerbrief. Er ist nämlich unser hoher Priester und er verwendet sich im Himmel ununterbrochen für uns und er will uns auch in jeder Not mit neuer Gnade begegnen. In jeder Not dürfen wir Hilfe finden und Gnade. 16. Als Christen sind wir auch Priester Gottes. Ich habe die Stelle neulich beim Brotbrechen vorgelesen aus 1. Petrus 2. Wir dürfen geistliche Opfer bringen. Jeder Christ ein Priester, nicht wie im Alten Testament, nur ein besonderer Teil. Jeder Christ ein Priester. Wir dürfen Opfer bringen, nämlich unsere Anbetung, unsere Leiber, unser Leben, unsere Hingabe, das ist das Opfer, das wir bringen dürfen. Und wir dürfen die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Als Gläubige sind wir dazu ausersehen, mit Christus verherrlicht zu werden. Gerechtfertigt, geheiligt, versiegelt, aber auch verherrlicht. Wir sind dazu berufen, verherrlicht zu werden. Jedes Kind Gottes ist dazu bestimmt, auf ewig wie Christus zu sein, verherrlicht, wie der Herr, heißt das. Und als letzter Punkt, 18, wenn Christus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird, dann werden auch wir öffentlich als Söhne Gottes dargestellt werden. Johannes sagt, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, es ist noch nicht offenbar. Aber dann wird es offenbar werden. Jetzt verachtet uns die Welt. Christen, auf die kann man überall verzichten. Die werden nur gerade so geduldet. Ebenso. Aber dann werden die Menschen erkennen, wer wir wirklich waren, Söhne Gottes. Wir werden offenbar werden. Das sagt uns die Schrift. Ich bin überzeugt, das sind noch nicht alle Wahrheiten, die die Bibel nennt. Was uns in Christus geschenkt ist. Wie reich wir sind. Fred hat gelesen, dass wir gesegnet sind in jeder geistlichen Segnung in Christus, die in den himmlischen Örtern ist. Alles ist uns hier jetzt schon in diesem Leben geschenkt. Und wir wollen uns danach ausstrecken, darin auch zu leben, das auch für uns in Anspruch zu nehmen. Wir haben gesehen, wie reich wir in Christus sind. Doch jetzt könnte bei dem einen oder anderen noch die Frage auftauchen, ja gut, wir sind so beschenkt, aber wie lange sind wir beschenkt? Können wir nicht das alles noch verlieren? Wenn wir straucheln? Wenn wir versagen? Können wir das nicht alles wieder verlieren? Haben wir das nicht nur so lange, wie wir fest dranbleiben? Wie wir uns mühen und Ringen und so weiter. Das ist eine sehr wichtige und ernste Frage. Wie lange sind wir so beschenkt? Lass uns in einem letzten Gedankengang sehen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt, wir sind vor Grundlegung der Welt schon in Christus auserwählt worden. Schon vor Grundlegung der Welt. Wir können nichts hinzufügen. Unsere Errettung ist ein Geschenk. Wenn du ein Geschenk bekommst, kommt dann der, der dir das gegeben hat, am nächsten Tag wieder und sagt, das reicht, jetzt will ich es zurückhaben. Wenn man etwas geschenkt bekommt, dann hat man es geschenkt bekommen. Glaubst du, Gott schenkt dir das ewige Leben und in ein paar Jahren will er es von dir wieder zurückhaben? Wenn ein Mensch errettet ist, dann ist er wiedergeboren. Eine Geburt ist endgültig. Wenn sie stattgefunden hat, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn ein Kind geboren ist, dann ist es da. Die Geburt kann nie mehr rückgängig gemacht werden. Und so auch, wenn wir als Christen, wenn wir geboren sind, von neuem geboren, wenn wir wiedergeboren sind, das kann man nicht rückgängig machen. Wenn wir als Christen sündigen, betrüben wir zwar das Herz Gottes, aber deswegen bleibt er trotzdem unser Vater. Sünde unterbricht die Gemeinschaft mit Gott, aber nicht das Verwandtschaftsverhältnis. Wir haben mal vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass es eine richterliche Vergebung gibt und eine väterliche Vergebung. Die richterliche Vergebung haben wir bekommen, als Gott uns gerecht gesprochen hat um Jesu Willen. Und wenn wir jetzt sündigen, dürfen wir immer wieder kommen und erhalten väterliche Vergebung. Wir bleiben Kind. Wenn unser Benjamin einen Fehler macht, dann kann ich ihn strafen, aber er bleibt trotzdem mein Sohn, mein Kind. Er verliert doch nicht deswegen die Verwandtschaft mit mir. Wir konnten uns als Gläubige nicht selber erretten und wir können uns auch nicht selbst bewahren. Verfallt nicht dem Trugschluss, dass wir uns selber bewahren könnten. Aber Gott hat versprochen, uns zu bewahren. Er hat einen viel zu hohen und kostbaren Preis für uns bezahlt, um uns jemals wieder aufgeben zu können. Das wird er nie tun. Er hat uns errettet und er bringt uns zum Ziel. Schaut nach Römer 8, Vers 30, werden alle, die gerechtfertigt worden sind, auch verherrlicht werden. Habt ihr das gehört? Alle, die gerechtfertigt worden sind, werden auch verherrlicht werden. Das Verherrlichtwerden der Gläubigen ist so gewiss, dass Gott schon jetzt davon spricht, als ob es bereits geschehen wäre. Da steht, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist in Gottes Augen schon beschlossen. Welche er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die bringt er durch. Und nach Epheser 4,30 sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt. Wie sagte Johannes in der Predigt? Wie lange? Bis wir wieder einen Fehler machen? Bis wir schwach werden? Bis wir lau werden? Bis wir aus der Bahn kippen? Bis Anfechtungen kommen? Wie lange sind wir versiegelt? Bis auf den Tag der Erlösung. Und Paulus sagt, der, welcher ein gutes Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott macht es nicht so wie wir. Was meint ihr, wie viele Briefe ich schon angefangen habe und dann bin ich irgendwo stecken geblieben und habe aufgehört damit? So macht es Gott nicht. Wenn Gott etwas angefangen hat, dann führt er es zum Ziel, ganz gewiss. Und so können wir das Gesagte mit Worten aus dem ersten Petrusbrief zusammenfassen. Petrus schreibt, wir werden durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt zur Errettung. Nicht durch unsere, durch Gottes Macht werden wir bewahrt zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Johannes schloss seine Predigt mit einem guten Beispiel, das ich jetzt mit seiner Erlaubnis nochmal wiederholen darf, weil das haben damals nicht alle gehört und selbst die es gehört haben, sollen es ruhig nochmal hören. Das ist sowas Großartiges, das Zeugnis dieser Frau. Da war die Geschichte einer alten Frau, die auf dem Sterbebett nach ihrem Seelsorger verlangte. Und er fragte sie, vertrauen Sie immer noch auf Jesus Christus? Selbstverständlich, antwortete sie. Er ist meine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Der Seelsorger fragte weiter, glauben Sie, dass er sie in den Himmel bringen wird? Ja, sagte sie, das glaube ich ganz fest. Aber, sagte er, angenommen, er tut es nicht, was dann? Die Frau dachte einen Augenblick nach. Dann sagte sie, natürlich kann Gott mit mir machen, was er will. Aber wenn er mich nicht in den Himmel lässt, verliert er mehr als ich. Ich verliere zwar dann meine Seele, aber Gott verliert seine Ehre, denn er hat bei seinem Wort geschworen, dass diejenigen, die ihr Vertrauen in seinen Sohn setzen, nie verloren gehen werden. Das hat Gott geschworen. Hast du dieses kindliche Vertrauen? Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind? Glaubst du das? Hast du das in deinem Herzen angenommen und verinnerlicht? Ist das ein Stück von dir geworden? Hast du das ganz fest ergriffen, diese Wahrheit, und dich von dieser Wahrheit ergreifen lassen? Wirst du das mitnehmen für dich persönlich heute? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Lass uns über dem noch einen Augenblick still sein und dann wollen wir mit Gebet schließen. Herr, unser Gott und Vater, wir müssen dir bekennen jetzt nach dieser Predigt, dass wir diese Wahrheiten, diese Fülle von geistlichen Wahrheiten nicht auf einmal fassen können. Wir danken dir, dass sie alle geschrieben stehen und dass sie jedem von uns gelten, der in Christus ist. Danke, Herr, dass wir die Rechtfertigung, deine geschenkende Gerechtigkeit erfassen durften, viele von uns. Danke, Herr, dass das aber nicht das Ende ist, dass du uns auch die Heiligung geschenkt hast und die Erlösung, das verherrlicht werden, das ganze ewige Leben, alles ist uns in Christus geschenkt. Herr, wir möchten uns noch mehr danach ausstrecken, in diesen Wahrheiten zu leben, dass sie unser Denken, unser Reden, unser Handeln bestimmen, dass sie uns noch viel mehr motivieren, in diesem Leben zu stehen und uns dir hinzugeben und dir zu dienen. Herr, und vor allen Dingen, lass diese Wahrheiten dazu dienen, dass unsere Heilsgewissheit und Sicherheit der Erlösung in dir gefestigt wird, dass wir da nicht mehr wanken müssen. O bitte schenk du, dass das ein Teil von uns wird, in unserem Herzen, ganz verinnerlicht und ja, dass es uns niemand mehr rauben darf. Das wollen wir bitten, in Jesu Namen. Amen.